HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
30-35 Kilometer.
Unsere Operation endet, wenn wir das Grenzgebiet 30 bis 35 Kilometer tief kontrollieren. Solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, kann uns keine Macht stoppen.
Ich finde es schon gut, dass sie da einmarschieren und sauber machen, ne? Und die Lage da regeln, wer wo sein sollte.
Der Abzug der US-Truppen bewirkt ein großes Vakuum.
Strategisch ist das für Damaskus und Moskau sehr nützlich. Bislang wollten sich die Kurden nicht an einem neuen Syrien beteiligen. Nun haben sie keine Wahl mehr.
Wir hatten keine andere Wahl, als mit Damaskus ein Bündnis einzugehen, um diesen barbarischen Überfall abzuwehren.
Wir müssen auch die wichtige Rolle verstehen, die die Türkei für uns in der Vergangenheit gespielt hat.
Sie wissen, dass es einen Artikel 5 gibt in dem NATO-Pakt, und der besagt, wenn ein Land angegriffen wird, müssen alle anderen Länder helfen, das Land zu verteidigen. Stellen Sie sich vor, die Türkei wird von Syrien oder Alliierten von Syrien angegriffen.
Wir unterstützen diese Friedensoperation bis zum Ende. Sollte dort an der Grenze so eine Sicherheitszone entstehen, dann ist das gut für uns. Vielleicht können dann die Syrer dorthin zurück. Vielleicht werden wir dann endlich von dieser Last befreit.
Unser Kampf wird weitergehen, bis der endgültige Sieg errungen ist. Wir werden die angefangene Arbeit auf jeden Fall zu Ende bringen.
Deutschland diskutiert darüber, ob Kicker der Nationalmannschaft Bildchen liken dürfen, die salutierende türkische Fußballer zeigen. Solche Diskussionen sagen etwas über den Zustand der türkischen Gesellschaft und den der türkischen Community in Deutschland. Ob das allerdings die wirklich wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem Einmarsch der Türkei in Syrien sind? Was passiert eigentlich, wenn ein syrischer Panzer seine Granaten demnächst auf türkisches Gebiet schießt? Ist das dann der Bündnisfall für die NATO, wie eben schon gehört, zumal die syrischen Regierungstruppen von den Russen unterstützt werden? Oder eher nicht, weil die Türkei einen Angriffskrieg führt und die Syrer sich nur verteidigen? Jene Syrer, die nur deshalb an ihrer eigenen Grenze operieren, weil die syrischen Kurden Assad zu Hilfe riefen, nachdem sie von Trumps Truppen verlassen wurden. Und was passiert eigentlich in der Türkei? Geht Erdogans Rechnung auf, seine sinkenden innenpolitischen Umfragewerte durch den Angriff auf einen äußeren Feind aufzumöbeln? Zumindest ließ sich die gestärkte Opposition schon mal in Kurden und Türken spalten und dadurch schwächen. Aber auch das ganze Land könnte geschwächt werden, wenn tatsächlich Sanktionen der USA greifen und Investitionen aus der EU ausbleiben. Offensive Innenverteidigung. Die Türkei und ihr Kapitän, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir an mit dem Kriegsschauplatz, den Erdogans Armee, die zweitgrößte der NATO, in Syrien neu geschaffen hat. Karin Sens war im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien unterwegs, auf der türkischen Seite.
Im Friseurladen von Akram ist gut was los. Ein paar Männer lassen sich den Bart rasieren, andere bekommen die Haare geschnitten. Alle sprechen Arabisch. Seit einem Jahr hat der 28-jährige Syrer seinen Laden in Akçakale. Er will sich gerne besser integrieren und die Sprache lernen, erzählt er voller Energie. Aber die ersten 3 Jahre hat er im Camp gelebt. Da waren die Syrer praktisch unter sich. Gleich neben seinem Geschäft sitzt Ramazan auf einem Stuhl und dreht Zigaretten. Er ist einer der wenigen Türken in diesem Viertel. Das macht ihm aber nichts aus, sagt er. Und auch gegen die Kurden habe er nichts. Ich bin auch ein bisschen Kurde. Meine Mutter ist Kurdin. Wir haben ihnen unsere Mädchen zum Heiraten gegeben und sie ihre. Es gibt hier keine Diskriminierung. Aber das sind keine Kurden da, das sind Terroristen. Klingt wie aus Erdogans Mund. Der rechtfertigt so seine Offensive ein paar hundert Meter weiter hinter der Grenze. Man kämpfe nicht gegen die Kurden, die seien Brüder, sondern gegen die syrische Kurdenmiliz YPG. Für Erdogan ist sie der verlängerte Arm der kurdischen PKK in der Türkei. Erkrem sieht das ähnlich und steht voll hinter der Offensive. Nicht nur wegen der Kurdenmiliz, erklärt er. Er könne sich auch vorstellen, in die neue Zone drüben auf der anderen Seite der Grenze zu ziehen. Er möchte endlich wieder den Duft seiner Heimat in der Nase spüren, sagt er. Aber die Zone müsse international oder von der Türkei kontrolliert werden, aber auf keinen Fall von Machthaber Assad. Ein paar Straßen weiter sitzen ein paar Männer im hinteren Teil eines kleinen Ladens auf den typisch niedrigen Hockern, vor ihnen 3 Teegläser auf einem Plastiktisch. Bei ihnen ist aber so gar nicht von guter Nachbarschaft mit den Flüchtlingen die Rede. Lasst die Leute so bald wie möglich in ihr Land zurückkehren. Die Türkei hat genug. Sie kann sich nicht mehr um sie kümmern. Wir hassen einander. Wir möchten sie hier nicht. Eigentlich sollten die NATO oder Europa die Sicherheitszone einrichten und dann die Leute davon überzeugen, dorthin zu gehen. Er holt kurz Luft. Draußen ist eine Bombe oder Granate zu hören. Offenbar in sicherer Entfernung. Keiner der Männer reagiert. Ein anderer schimpft weiter. Wir können nicht ins Krankenhaus. Niemand hat Zeit, dich zu untersuchen. Es gibt kaum Ärzte. Pro Tag behandelt jeder Arzt 160 Patienten. Daran seien nur die Flüchtlinge schuld. Es seien zu viele und sie seien auch schon viel zu lange da. Europa mache es sich einfach, kaufe sich frei und kritisiere, so der Tenor. Akram, der junge syrische Friseur, hat auf der anderen Seite, da wo gekämpft wird, Verwandte. Die türkische Armee habe sie vor einer Woche vor ihrem Angriff gewarnt. Sie hätten ihre Häuser darum vorübergehend verlassen, seien jetzt aber alle wieder zurück. Es gehe ihnen gut, auch die Häuser würden noch stehen. Erzählt er munter. Nur einmal schluckt er, als er von seiner Flucht damals durch das Gebiet der Terrormiliz IS berichtet, von abgetrennten Händen und grauenhaften Szenen auf den Straßen. Vor diesen Leuten habe er Angst und auch vor Assad und den Kurden, macht er klar, während er einem kleinen Jungen die frisch geschnittenen Haare stylt, sie feixen. Schwer vorzustellen, dass ein paar hundert Meter weiter Menschen um ihre Existenz und um ihr Leben kämpfen. Die dunklen Rauchwolken am Horizont lassen daran aber keinen Zweifel.
Und auch daran ist kein Zweifel, dass die YPG-Kämpfer es aufgegeben haben, die riesigen Gefängnisse mit den IS-Kämpfern zu bewachen. Denn da sind schon viele geflohen und die kommen dann irgendwann vielleicht auch hier in Europa wieder an, wo sie herkommen. Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Der Einmarsch der Türkei in das Kurdengebiet des Nachbarlandes Syrien wurde nur möglich, weil US-Präsident Trump seine Spezialkräfte aus Nordsyrien abgezogen hat. Er hat sozusagen den Weg frei gemacht. Sie haben das in einem Beitrag für eine Zeitschrift eine Form des Verrats genannt. Verrat an wem? An uns?
Ja, es ist Verrat an den engen Verbündeten der Vereinigten Staaten, an den Kurden. Die Kurden haben die Hauptlast des Kampfes getragen gegen den IS. Übrigens zusammen auch mit immer später mit den Truppen des Assad-Regimes. Die Amerikaner waren ja nur unterstützend da. Präsident Trump hat das als einen amerikanischen Sieg verkündet. In Wahrheit haben die Kurden diesen Sieg erzielt. Und wenn man Verbündete so wie hier seinen Feinden ausliefert, dann ist das Verrat.
Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ein Verrat an den anderen NATO-Partnern, die jetzt durch einen von Ihnen, nämlich die Türkei, in eine Zwangslage gezwungen werden?
Ja, das Verhalten der Türkei ist nicht das eines NATO-Mitgliedstaates. Das muss man so sagen. Die Türkei ist ja als Mitglied auch auf den NATO-Vertrag verpflichtet. Und da steht ganz eindeutig drin, dass die UN-Charta mit ihrem Artikel 51, also dem Recht zur Selbstverteidigung, auch für NATO-Operationen entscheidend ist. Und Selbstverteidigung ist es eben nicht, auch wenn die Türkei das behauptet. Es ist eine Aggression nach den Definitionen der Vereinten Nationen. Und das ist eines NATO-Mitgliedstaates unwürdig.
Nun haben wir eine absehbare Situation. Die Kurden rufen Assad zu Hilfe, schon geschehen. Und jetzt stehen sich Panzer gegenüber, die auf der einen Seite von Russland unterstützt sind, auf der anderen Seite zur NATO gehören. Kann daraus der Bündnisfall werden?
Naja, zunächst mal ist es so, dass Russland offensichtlich selbst diese Regelung mit herbeigeführt hat, nämlich dass die Assad-Streitkräfte die Kurden unterstützen. Und Russland hat da wahrscheinlich auch den Türken klar gemacht, dass es eine Grenze gibt. Wir sehen auch, dass russische Streitkräfte irgendwo zwischen den Fronten patrouillieren und versuchen sollen, einen Zusammenstoß zu verhindern. Das zeigt also sehr deutlich, wer inzwischen die Ordnungsmacht in Syrien geworden ist. Das ist nämlich Russland. Das heißt also, dass die Zukunft dieser Region und natürlich auch das Schicksal der Kurden nun in den Händen Russlands liegt. Aber zu Ihrer Frage, wenn die Syrer, das heißt die syrischen Streitkräfte und die Kurden das Land gegen einen Aggressor verteidigen, dann nehmen sie das Recht der Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta für sich in Anspruch. Das ist eindeutig. Selbst wenn sie dabei die Grenze überschreiten würden zur Türkei, wäre das nach wie vor ein Akt der Selbstverteidigung.
Also kein Bündnisfall.
Also, und das bedeutet, ein Bündnisfall ist hier auszuschließen. Mhm. Außerdem kommt hinzu, man muss einfach auch auf die Formalien sehen, selbst wenn es den einen oder anderen Bündnispartner geben sollte, der sagt, naja, ich habe Sympathie für die Türken. In der NATO gilt das Konsensprinzip, alle Staaten müssen entscheiden, es ist der Bündnisfall. Und für Deutschland gilt beispielsweise der Artikel 26 des Grundgesetzes und der verbietet die Beteiligung, auch nur die Planung eines Angriffskrieges. Also für Deutschland ist eine Zustimmung völlig ausgeschlossen und das gilt übrigens auch für andere Länder.
Nun steht Europa, stehen wir wie Zaungäste bei all den Konflikten vor unserer Haustür und schauen zu. Ja. Kann das so bleiben? Darf das so bleiben?
Nein, das darf auf keinen Fall so bleiben. Wir müssen wirklich stärker uns auf unsere eigenen Kräfte besinnen, auf unsere politischen, wirtschaftlichen, aber auch auf unsere militärischen Kräfte. Sehen Sie, die Weltordnung hat sich nach einer Phase des Übergangs, nach dem Kalten Krieg, doch dramatisch verändert. Es sind jetzt vier große Mächte, die unser Schicksal bestimmen. Das sind die Vereinigten Staaten, Russland, China und zu einem wesentlich geringeren Maße Europa. Europa muss sich behaupten zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, gegenüber China auch. Aber Russland muss auch in der Lage sein, Probleme, die sein eigenes Schicksal bestimmen, die in der Zukunft, heute und in der Zukunft auf uns warten. Und da gibt es sehr, sehr viele, selbst zu lösen. Und Sie haben gesagt, das sind Ereignisse, die für unser Das sind ja auch Ereignisse, die auf unsere eigene Sicherheit einen direkten Einfluss haben. Und es ist geradezu fatal, dass die Europäer uneinig sind, mit sich selbst beschäftigt sind und nicht in der Lage sind, einen Beitrag zu ihrer eigenen Sicherheit zu leisten.
Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Recht herzlichen Dank. Wir entschuldigen uns, das war eine Festnetzleitung, aber die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Offensive Innenverteidigung, die Türkei und ihr Kapitän, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus dem gerade erschienenen Buch Agent Terrorist von Dennis Yücel.
In der Regel herrscht Einsamkeit, aber keine Stille. Das Gefängnis ist ein geruchloser, aber lauter Ort. Ständig knallen irgendwelche Stahltüren, scheppern die Türklappen, dröhnen Durchsagen über die Lautsprecher. Ertönt das Alarmsignal, weil ein Insasse den Button gedrückt hat. Oder fahren die Aufseher scheppernd mit den Handwagen, mit denen sie Brot, Mahlzeiten oder Zeitungen verteilen. Mal höre ich Gefangene, die sich brüllend unterhalten, mal die Aufseher, die sich in ihrer Teeküche in der Nähe meiner Zelle versammeln. Und manchmal alles auf einmal. Ruhiger wird es nachts, dann höre ich das Rauschen der Autobahn, die nicht weit von meiner Zelle verläuft. So klingt also die Freiheit. Anfangs gilt meine größte Sorge, nicht der Lethargie zu verfallen. So gewöhne ich mir an, was ich nie über Neujahrsvorsätze hinaus geschafft habe. Ich treibe Sport. Zuerst versuche ich es mit Joggen. Doch in diesem winzigen Hof muss man so eng in die Kurven, dass sich die Füße verdrehen. So wechsle ich zum Walken, was auch für meine Puste besser ist. Jeden Tag 500 Runden. Ziemlich genau eine Stunde, zeigt dafür der Wecker, Motiv blaue Moschee und Bosporus an. Die letzten 10 Runden zähle ich laut, jede Zahl etwas lauter, bis ich aus voller Kehle schreie. 3, 2, 1, 0. Die 5 Liter Plastikflaschen benutze ich zum Gewichtheben. Und ich habe mir einen Fußball gekauft. An die Wand schießen, zurückkommenden Ball annehmen, halbe Drehung nach rechts, schießen, annehmen, halbe Drehung nach links, schießen, stoppen, drehen. Super Tiki-Taka-Training. Wenn ich herauskomme, werde ich beim FC Barcelona vorspielen.
Ausschnitt aus dem Buch Agent Terrorist von Dennis Yücel. Der Journalist und ehemalige Korrespondent der Welt in der Türkei berichtet darin über seine Zeit im türkischen Gefängnis. 290 Tage saß er dort ein wegen angeblicher Terrorpropaganda. Beim letzten Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft hat Emre Can, als Sohn türkischer Eltern in Frankfurt am Main geboren, einen Rekord gebrochen. Er sah die rote Karte beim Rückspiel gegen Estland in der 14. Minute und musste vom Platz. Seine Mannschaftskollegen hatten danach in Unterzahl einige Mühe mit dem Sieg. Und Emre Can hatte nach dem Spiel noch eine ganz andere Mühe, nämlich mit einem Foul, das er schon vor dem Spiel begangen hatte, zusammen mit einem Kollegen, dessen Eltern ebenfalls aus der Türkei stammen.
İlkay Gündoğan und Emre Can haben jeder mehr als 2,5 Millionen Follower bei Instagram. Hier geben sie ihren Fans Einblicke in ihr Fußballerleben. Vor kurzem haben sie beide das Jubelfoto eines türkischen Nationalspielers geliked. Ein Fehler, wie sich herausstellte.
Ich dachte, ich lag ein Foto von einem sehr guten Freund von mir, der eine schwierige Zeit bei Everton gerade hat, kaum spielt und ein Tor schießt, damit Selbstvertrauen kriegt, seine Mannschaft zu einem Sieg führt, einfach ein Bild geliked und was daraus dann gemacht wird, ich meine, war natürlich absolut keine politische Absicht hinter.
Das Problem auf dem Bild, der Torschütze, der darauf zu sehen ist, salutiert mit anderen Spielern und widmet diese Geste den Soldaten, die für die Türkei bei Militäraktionen in Syrien im Einsatz sind. Auch Emre Can hatte, ohne groß zu überlegen, auf den Like-Button gedrückt. Nur das Bild gesehen, nicht die Botschaft dahinter. Sympathie mit der Türkei im Krieg gegen Syrien.
Die Medien interpretieren immer alles kritisch, aber ja, es war nicht so gemeint. Es hatte nichts mit Politik zu tun. Ich bin gegen jegliche Art von irgendwie Krieg oder sonst was und ich bete selber jeden Tag, dass irgendwie auf der Welt Frieden herrscht.
Beide haben ihr Gefällt-mir-Zeichen längst wieder zurückgenommen und trotzdem stehen sie nun mit dieser Social-Media-Geschichte in den Schlagzeilen.
Gerade, dass das auch kurz vorm Spiel auftaucht, fühlt sich auch nicht unbedingt wie ein Zufall an, weil das Foto schon 3 Tage alt, glaube ich, ist. Gut, so ist es heutzutage. Ich meine, was soll ich jetzt tun? Ich kann es nicht ändern.
Schattenseiten der neuen Social-Media-Zeit. Auch der Bundestrainer Joachim Löw, der nicht bei Instagram ist, hatte den Wirbel um diese Likes natürlich mitbekommen.
Unmittelbar vor der Abfahrt habe ich das irgendwie gesehen. Ich habe mich natürlich mit anderen Dingen beschäftigt. Was ich weiß, beide Spieler haben das ja auch gleich korrigiert und haben sich davon distanziert. Wer sie beide kennt, der weiß, dass sie logischerweise gegen Terror, gegen Krieg sind.
Alles also nur eine Fehlinterpretation, Gedankenlosigkeit? Viele andere Spieler in der Mannschaft, wie Julian Brandt, haben erst nach dem Spiel davon erfahren.
Also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Also deswegen Thema war es jetzt in der Mannschaft nicht. Und natürlich muss man schon darauf achten, was man auf Social Media macht, ist ja klar. Da ist aber natürlich dann am Ende jeder auch für sich selbst verantwortlich.
Gündoğan stand ja schon vergangenes Jahr wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in der Kritik. Der Bundestrainer hofft nun, dass ihm und auch Can dieser Social-Media-Wirbel eine Lehre war.
Man sollte die Spieler deswegen jetzt nicht irgendwie an den Pranger stellen. Also das erhoffe ich mir schon, dass das nicht so sein wird. Und damit ist für mich gut.
Julia Büchler über die Likes zweier deutscher Nationalspieler für nationalistische türkische Spieler. Cenk Sahin, türkischer Spieler beim Zweitligisten St. Pauli, ist von seinem Verein freigestellt worden, weil er postete, dass er, Zitat, an der Seite des heldenhaften Militärs sei und für die Soldaten bete. Sahin trainiert inzwischen wieder in Istanbul bei einem Verein, der Erdogan familiär verbunden ist. In Istanbul auch unser Korrespondent Christian Buttgereit. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Türkische Fußballspieler stellen sich nach einem Spiel gemeinsam auf und salutieren. Von 11 Spielern auf dem Platz machen das 7, also nicht alle. Sagt uns das etwas über die Situation in der Türkei?
Ja, das ist ein ganz gutes Abbild eigentlich der Stimmung in der türkischen Bevölkerung. Auch hier gibt es eine eindeutige Mehrheit für diese Offensive in Nordsyrien. Aber es sind nicht alle dafür. Und diejenigen, die dafür sind, die können das ausdrücken, die können sich dort exponieren. Sie können sich eben, wie jetzt in dem Fall des Fußballspiels, vor den Fanblock stellen und salutieren. Diejenigen, die dagegen sind, die verhalten sich unauffällig und still, weil das eben doch einen sehr ernsthaften Hintergrund hat, dass man in diesem Falle, wenn man sich offiziell und öffentlich gegen diese Offensive äußert, dass man dann eben mit Strafverfolgung rechnen muss. So ist es einigen Social-Media-Nutzern passiert, aber sogar auch schon Politikern.
Man wird dann schnell Terrorist, oder wie geht das?
Man wird nicht Terrorist direkt, aber man wird der Terrorunterstützung oder der Terrorpropaganda bezichtigt und das endet dann tatsächlich in Gerichtsverfahren und erfahrungsgemäß kommen bei solchen Verfahren manchmal eben auch sehr empfindliche Strafen raus.
Wir haben den Tag in HR2 heute überschrieben mit einem Fußballbegriff, offensive Innenverteidigung. Einerseits, weil es dieses Bild der Fußballspieler gab, andererseits aber auch, weil der Stern Erdogans und seiner AKP in letzter Zeit nicht mehr ganz so hell leuchtete in der Türkei. Istanbul verloren zum Beispiel. Ist der Angriff auf das Nachbarland Syrien auch eine Art Entlastungsoffensive für innertürkische Probleme?
Ich glaube, das ist ganz schön, tatsächlich so in diesen Fußballbegriffen zu bleiben, weil gerade diese offensive Innenverteidigung trifft es ganz gut. Es ist natürlich eine Offensive nach außen, aber es geht ganz viel darum, natürlich die Geschlossenheit in der türkischen Gesellschaft wiederherzustellen. Und da hatten die Kommunalwahlen, vor allen Dingen eben der Ausgang der Istanbuler Kommunalwahl, doch tatsächlich eine Zeitenwende markiert, wo die Türken gemerkt haben, ja, wir können durch demokratische Mittel tatsächlich was bewegen und Erdogan ist kein Naturgesetz. Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass die ganze Gesellschaft letztendlich aufgeatmet hat, weit über Istanbul hinaus, dass man plötzlich wieder in fröhlichere Gesichter geschaut hat. Aber ein Gesicht war eben griesgrämig und das war das von den Erdogan, der plötzlich gemerkt hat, dass tatsächlich sein Stern sinken konnte. Möglich war das aber nur, weil die Opposition zusammengearbeitet hat, nämlich die säkularen und nationalistischen zusammen eben mit den pro-kurdischen. Mhm. Und diese Allianz alleine bringt eine Mehrheit auf und diese Mehrheit könnte es auch bei der Präsidentschaftswahl geben. Und das, was Erdogan jetzt gemacht hat, der Einmarsch in Syrien, der spaltet diese Opposition, weil die Nationalisten und Säkularen dafür sind und die pro-kurdischen Politiker natürlich dagegen.
Das heißt, er hat die kurdische Bevölkerung und deren Politiker abgespalten aus der Opposition heraus.
Ja, genau. Dieser Zusammenhalt, den die Opposition ja vor kurzem erstmals erfunden hat in der Türkei, dass das auch funktioniert und dass man Erdogan damit auch tatsächlich gefährlich werden kann, der wackelt dann natürlich, wenn man sich anhand solcher Konflikte dann wieder doch miteinander streitet und eben nicht vielleicht bei der nächsten Präsidentschaftswahl ein Wahlbündnis aufstellt, was eben, ich sag mal, von Mitte links bis Mitte rechts bis hin zu den Kurden gehen könnte, sondern die Oppositionsparteien ohne die pro-kurdische HDP bringen eben nicht genug Stimmen auf, um Erdogan gefährlich zu werden. Und wenn man dieses alte Spiel Türken gegen Kurden weiter politisch ausschlachtet, dann ist das eine Machterhaltsgarantie für Erdogan.
Und das funktioniert, weil die türkische Gesellschaft, siehe die Fußballer, die Salutierten, geprägt ist doch von Nationalismus, oder?
Ja, der Nationalismus ist hier doch sehr stark verbreitet. Das hat sicherlich auch mit der türkischen Geschichte zu tun, dass die Türkei lange bedroht war. Es gibt auch das Narrativ, dass der einzige Freund des Türken der Türke ist. Und naja, solche Streitigkeiten wie im Moment mit den USA oder eben Konflikte mit anderen Nachbarländern, die stärken eher diesen Nationalismus und wahrscheinlich auch Sanktionen durch die USA oder vielleicht auch durch die Europäische Union würden wahrscheinlich den Zusammenhalt der Gesellschaft noch mehr stärken. Wobei eben es dann diese Buhmann-Rolle gibt, die jetzt in diesem Fall wieder die Kurden haben.
Aber das, was Sie eben angesprochen haben, der einzige Freund des Türken ist der Türke, das ist das, was den Zusammenhalt hervorbringt. Und alles, was von außen kommt, würde den noch stärken. Was haben wir dann überhaupt für eine Chance, da Einfluss zu nehmen? Das hört sich jetzt wie ein geschlossenes Weltbild an.
Ja, das ist auch relativ schwierig. Deshalb haben Sanktionen bisher eben auch nicht den Nutzen gebracht, den man sich erhofft hat. Deshalb sind Drogen damit eher kontraproduktiv. Das ist, dann heißt es jetzt erst recht. Mhm. Von daher ist wirklich die Frage, wo setzt man den Hebel an? Man könnte ihn natürlich bei diesen Vorbeitrittshilfen, die die EU zahlt, ansetzen. Man könnte natürlich, ich mal, empfindliche Wirtschaftssanktionen auslösen, die zumindest irgendwas bewirken würden und sei, dass es die wirtschaftliche Leistung weiter zurückgeht. Also Volkswagen zum Beispiel hat ja seine Entscheidung erstmal zurückgestellt, ein Werk in der Türkei zu bauen. Das ist für die Türkei, glaube ich, schon schmerzhaft. Aber Europa steht eben immer noch unter dem Eindruck, dass die Türkei die Flüchtlingskrise insofern reguliert, als dass eben relativ wenige Flüchtlinge aus der Türkei Richtung Europa kommen. Dafür bekommt die Türkei eben auch Geld, um das zu handeln. Und die Drohung von Erdogan, 3,6 Millionen Flüchtlinge Richtung Europa zu schicken, die verfehlt ihre Wirkung nicht. Und von daher macht sich Europa da durchaus auch ein Stück weit abhängig von der Türkei. Und ich glaube, dass man selbst sich da doch sehr zurückhält, was ernsthafte Sanktionen oder auch wirklich deutliche Kritik anbelangt.
Sagt unser Korrespondent Christian Buttgereit in Istanbul. Recht herzlichen Dank dorthin. Offensive Innenverteidigung, die Türkei und ihr Kapitän, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Deniz Yücel und einem Ausschnitt aus seinem Buch Agent Terrorist.
Ich sehne mich nach allem, was bunt ist und lebt. So ist es ein wunderbarer Moment, als sich im Frühjahr ein Spatzenpaar im Hof einnistet. Kurz darauf platziert ein anderes Paar sein Nest geschickt zwischen Stacheldraht auf meiner Hofmauer. Binnen weniger Tage ist der ganze Knast voll mit Spatzen. Ich erfreue mich des Gezwitschers, staune, wie viel Mist dabei abfällt und merke, wie unterschätzt so ein Spatzenhirn doch ist. Welcher Brutplatz könnte sicherer sein als ein Hochsicherheitsgefängnis? Der Knast wird durch die Spatzen noch lauter. Dafür bringen sie regelmäßig Grüße von draußen. Zweige, Grashalme, manchmal sogar ein Blümchen, die beim Nestbau herunterfallen. Eines Tages fällt ein Küken in meinen Hof. Beim Versuch, wieder hochzufliegen, verfängt es sich im Spalt zwischen dem äußeren Hoffenster und dem engmaschigen Gitter davor. Durch den fingerbreiten Schlitz unter dem Gitter versuche ich, das Küken herauszuziehen. Doch ständig entschlüpft es mir. Unterdessen kreist die Spatzenmutter über den Hof und chilpt und kreischt so laut, als arbeite sie an einer Hitchcock-Fortsetzung. Nach einigen Stunden packe ich das Küken endlich am Füßchen und ziehe es raus. Dann verschwinde ich in meine Zelle, damit die Mutter ihm helfen kann, ins Nest zu fliegen. Doch jedes Mal klatscht es gegen die Mauer und fällt auf den Betonboden zurück. War der Einzug der Spatzen ein Moment von Hoffnung, ist das hier das Gegenteil. Bis in die Nacht wiederholt sich dieses traurige Schauspiel. Dem Küken schwinden die Kräfte, die Flugversuche werden seltener. Als ich zu Bett gehe, bin ich mir sicher, es am nächsten Morgen tot zu finden. Doch ich habe mich geirrt. Das Küken ist ausgeflogen. Da ist sie wieder, die Hoffnung.
Die stirbt zuletzt. Fortsetzung folgt. Und nach diesem zweiten Zitat aus Dennis Schützels Buch kommen wir jetzt zu seinem Auftritt gestern in Frankfurt im Schauspiel, wo er im Rahmen der Frankfurter Buchmesse und im Gespräch mit Michel Friedmann sein Buch vorgestellt hat und über die Verhältnisse in der Türkei gesprochen hat. Marius Kaller war für uns dabei.
Ein paar Quadratmeter nur. Als ständiger Zellengenosse ein unbekannter Kleinganove. Fünfmal am Tag Klogang, eine defekte Dusche für über 100 Insassen. Bücher waren erlaubt, Stift und Papier streng verboten. Dennis Yücel beschreibt seine Zeit im Hochsicherheitsgefängnis ruhig und akribisch. Aber nicht wenige dürfte das Frösteln bei einer derartigen Aussicht überkommen haben. Die grausame Folter, der Insasse nebenan unterworfen wurde. Die Antwort, es ist ja kein Hotel hier, bei Beschwerden aller Art. Mit all dem musste er sich abfinden. Aber für ihn stand immer fest,
ich habe versucht zu kämpfen die ganze Zeit und auch in diesen Prozess einzugreifen, weil ich wurde dann auch zum Spielball von internationaler Politik. Aber ich dachte auch, hier mache ich jetzt nicht, ich verlasse mich jetzt nicht einfach nur darauf, dass die Bundesregierung sich für mich ins Zeug legt, sondern ich will hier auch eingreifen, ich will auch selber das steuern, ich will auch selber auch als Subjekt dieser Geschichte auch sein. Deswegen der Untertitel meines Buches lautet eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und nicht so Demokratie. Und Freiheit meint hier wirklich, Freiheit beginnt, der Kampf um die Freiheit beginnt in dem Moment, wo man sie einem nimmt.
Selbstbestimmung in einem türkischen Gefängnis. Wer so etwas will, muss klaren Kopf behalten. Und genau das hat Yücel getan. Feindanalyse nannte er das und als Korrespondent hatte er oft genug bewiesen, dass er das Erdogan-Regime nüchtern und trocken analysieren konnte. Vor allem bestand er darauf, zwischen Ideologie und Realität zu unterscheiden. Zwischen dem, was die herrschenden Kreise der AKP sagen und dem, was sie eigentlich wollen. Yücel erklärte, dass
dieses Regime zu allem bereit ist. Es gibt nichts, was die nicht tun würden, um an der Macht zu bleiben. Ob Journalisten einsperren, Krawall mit Deutschland anzetteln oder dann mit Holland, dann gleich danach in Syrien einmarschieren, was auch immer. Sie tun alles, um an der Macht zu bleiben, weil diese Leute sind zwar, gerade Tayyip Erdogan auch persönlich, das ist zwar ein Islamist und neuerdings auch seit einiger Zeit auch Nationalist, aber das ist also hobbymäßig. Hauptberuflich ist er Gangster. Er weiß sehr genau, wie auch viele Menschen in der Türkei auch wissen, wenn er die Macht verlieren sollte, dann erwartet ihn kein ruhiger Lebensabend am Mittelmeer, sondern dann erwartet dieser Knast, den ich verlassen habe.
Vor 3 Jahren habe Erdogan noch friedlich mit den Kurden verhandelt. Jetzt falle er in Syrien ein, um sie zu vernichten. Das habe ausschließlich strategische innenpolitische Gründe, erklärte Yücel, denn der nationalistische Beifall, den Erdogan bekomme, halte ihn an der Macht. In seinem Buch wie in den öffentlichen Auftritten zieht der Journalist immer wieder Parallelen zwischen seiner eigenen Situation im Gefängnis und der großen Politik. Er erzählt von der ungeheuren Bedeutung der internationalen Solidaritätsaktionen, aber auch ihrer begrenzten Reichweite. So habe es eine Protestnote bekannter Schriftsteller gegeben, von Isabel Allende bis T.C. Boyle. Das dürfte Erdogan nicht beeindruckt haben, denn die kenne er vermutlich gar nicht. Wen er aber sehr wohl kenne, seien die großen deutschen DAX-Konzerne. So habe es einen Versuch gegeben, die Vorstände dieser Konzerne zu einer Solidaritätsaktion zu seinen Gunsten zu bewegen. Einige wenige seien bereit gewesen, die meisten nicht. Eine Riesenenttäuschung, so Yücel. Erdogan jedenfalls sitze keineswegs so fest im Sattel. Das sagte er mit dem Hinweis auf die Bürgermeisterwahlen in Istanbul.
Die Opposition hat da wirklich um Istanbul bei dieser Annullierung der Wahl, die haben wirklich einen großen Kampf da geleistet an dem Wahlabend. Tausende Menschen haben wochenlang auf diesen Stimmzetteln geschlafen, auf diesen Säcken und haben sich einfach diesen Wahlsieg nicht nehmen lassen. Und Erdogan hat danach den größten Fehler seiner politischen Karriere begangen, indem er die Wahl hat wiederholen lassen. Ich habe noch so ein paar Fehler und ich meine auch noch mal so zum Unterschied zwischen Demokratie und Nicht-so-Demokratie. Eine Abwahl von Putin, kann sich das jemand vorstellen? Nee, aber Putin ist auch, vielleicht auch der Unterschied zwischen den beiden. Putin wurde beim KGB ausgebildet, Tayyip Erdogan bei den Istanbuler Verkehrsbetrieben.
Der wunde Punkt, daran ließ er keinen Zweifel, ist die türkische Wirtschaft. Verzichten die großen Konzerne auf Investitionen, hält das Regime das nicht lange durch. Politische Proteste würden hingegen wenig bewirken, selbst laute nicht. Denn laut und lauter ist im Zweifel Erdogan selbst. Emotional wurde es, als Yücel die tragische Rolle der Kurden ansprach. Denn er war in Kobane und hatte gesehen, wie die Kurden den IS aus der Stadt trieben. Unter großen Opfern und Straßenzug um Straßenzug. Und als er die Folge beklagte, dass sie damit in die Arme des Diktators Assad getrieben wurden, bekam er dafür spontanen, großen Beifall im Frankfurter Schauspiel.
Wie die Kurden Assad in die Arme getrieben werden, beklagt Deniz Yücel, was auch zur Folge hat, dass der türkisch-kurdische Konflikt auch in der Türkei noch stärker eskaliert wird, wie wir eben gehört haben. Und das geschieht auch in Deutschland, wo Kurden und Türken bislang weitgehend friedlich nebeneinander leben konnten. Erkan Arıkan, Leiter der Türkisch-Redaktion der Deutschen Welle und für uns in Berlin ins Studio gegangen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Seit die Offensive der türkischen Armee in Nordsyrien läuft, hören wir von Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden hier in Deutschland. Gestern hat der Dachverband der Kurden von Auseinandersetzungen am Rande von Demonstrationen berichtet und die Polizei, die deutsche Polizei natürlich, gebeten, die Kurden zu schützen. Gleichzeitig werden sie auch der Gewalt bezichtigt. Was ist da los?
Ja, das ist das große Problem, was wir auch in dem letzten Jahr, als die Militäroffensive der türkischen Armee in Afrin vollzogen wurde, auch hier in Deutschland gesehen haben. Der Zwist, den Erdogan in der Türkei geschürt hat, der ist jetzt auch auf den deutschen Straßen zwischen den Kurden und den türkischen stämmigen Menschen. Es ist hier einfach die Problematik, dass man hier versucht, einen Keil zwischen uns hier in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft zu treiben. Und dieser Keil wird immer größer. Das heißt, dass Einrichtungen sowohl pro-kurdische Einrichtungen als auch türkische Einrichtungen hier gegenseitig zerstört, brandgeschatzt werden. Und das ist ein Umstand, der uns alle hier in der türkischen und auch in der kurdischen Gemeinde sehr traurig macht.
Es hat ja schon früher immer wieder Auseinandersetzungen zwischen nationalistischen Türken oder türkischstämmigen Deutschen und Kurden hier in Deutschland gegeben. Das war dann eine ganze Weile stiller geworden, weil in der Türkei zeitweilig ja auch ein Friedensprozess lief. Ist der nun endgültig vom Tisch, auch hier in Deutschland?
Also ich würde jetzt nicht so schwarz sehen, ehrlich gesagt. Also was Deniz Yücel gestern in seinen Aussagen getätigt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Ich gehe davon aus, dass wenn ein Erdogan nicht mehr an der Macht ist, dass dann die Verhältnisse nochmal komplett verschoben werden könnten. Ein Friedensprozess, den Erdogan ja damals selber initiiert hat, hat hier viele, viele Hoffnungen geweckt, sowohl in der Türkei als auch recht hier in Deutschland. Aber dieser Friedensprozess ist jetzt ad acta gelegt worden und ich glaube, dass irgendwann, wenn wieder dieser Friedensprozess in Gang gesetzt werden sollte, egal von wem, ich sage jetzt mal nicht unbedingt von Erdogan, aber egal von wem, könnte es gut möglich sein, dass hier wieder in der türkischen Community, in der kurdischen Community, wieder alles so wird, wie es früher einmal war, nämlich friedlich.
War es denn wirklich friedlich oder brodelte das nur unter der Decke und wir haben das nur nicht gemerkt?
Nein, auf keinen Fall. Natürlich gab es immer wieder Extremisten auf der einen und auf der anderen Seite, sei es Nationalisten, sei es auch jetzt sage ich mal Hardcore-PKK-Anhänger. Aber die Tatsache ist, dass zwischen der türkischen und der kurdischen Gemeinde nie ein größeres Problem eigentlich gegeben hat. Denn ich kann das aus meiner eigenen Familie sagen. Wir haben kurdische Freunde aus Ostanatolien seit 40 Jahren mit meiner Familie befreundet. Und ich bin nicht ein Einzelbeispiel. Es gibt noch viele Beispiele dieser Art und Weise. Und wir leben auch friedlich miteinander hier in Deutschland. Und so soll es auch in Zukunft bleiben.
Wie kommt es denn, dass wir hier in Deutschland, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, um es mal mit der kurdischen Klage zu sagen, so viele Türken haben, die eine Militäroffensive beklatschen, die klar völkerrechtswidrig ist. Anders gefragt, wieso wirkt der Abstand zur Türkei nicht mäßigend, sondern offenbar eher aufheizend?
Das ist wiederum das komplette Integrationsproblem, was wir hier jahrzehntelang in Deutschland gehabt haben. Die türkischstämmigen Menschen, die hier diesen Militäreinsatz in Syrien gutheißen und auch beklatschen, sind diejenigen, die natürlich hier in der Gesellschaft abgehängt wurden und die sich eher noch mehr zur Türkei zugehörig fühlen, obwohl sie hier in Deutschland wahrscheinlich geboren sind und aufgewachsen sind. Und das ist nämlich das große Problem, was ich hier der deutschen Politik zuschreiben muss. Man hätte in der Vergangenheit viel mehr was tun müssen, aber da ist leider, ja, ich hoffe nicht der Zug abgefahren, aber er stottert sehr.
Und wenn man jetzt diese Menschen angeht, also wenn man jetzt mit Imre Can und Gündoğan, den beiden Nationalspielern, den beiden deutschen hier geborenen Nationalspielern, so umgeht, wie man vorher mit Özil umgegangen ist zum Beispiel, könnte man dann noch mehr Abwehr und noch weniger Integration hervorrufen?
Definitiv. Ich glaube, das ist hier der springende Punkt. Man muss versuchen, diese Menschen mit in die deutsche Gesellschaft einzubinden, in jeglicher Hinsicht. Man muss ihnen auch Perspektiven schaffen, auch auf politischer Ebene Perspektiven schaffen. Viele Türkeistämmige und auch Kurdischstämmige, und das ist nämlich das Interessante, es gibt viel mehr kurdischstämmige deutsche Politiker als türkeistämmige türkische Politiker. Und da ist, glaube ich, die Krux einer ganzen Geschichte. Wenn man versucht, die komplette Community hier mit ins Boot zu holen und sie ihnen auch eine Perspektive zu geben, hat man, glaube ich, eher eine Chance, hier in der Gesellschaft auch möglichst gemeinsam und in Harmonie zu leben.
Also man könnte jetzt hier ein Versöhnungsangebot machen. Lasst uns reden, anstatt gegeneinander zu demonstrieren.
Also es wird immer miteinander geredet. Die Frage ist nur, in welcher Tonlage.
Ja, aber könnte das von den kurdischstämmigen und den türkischstämmigen deutschen Politikern ausgehen oder eher von den Verbänden?
Also von den Verbänden geht das sowieso schon aus. Sowohl die kurdische Community, also der kurdische Verband Deutschlands, Alertan Toprak, als auch die türkische Gemeinde Deutschlands haben schon an ihre jeweiligen Gemeinden appelliert, an ihre jeweiligen Community-Mitglieder appelliert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein ganz anderes Signal wäre, wenn hier die Türkei und kurdischstämmigen Politiker deutscher Herkunft, also beziehungsweise deutsche Politiker hier auch nochmal ein Zeichen setzen und in der Öffentlichkeit etwas dazu sagen, dass sie hier versuchen sollten, in der Gesellschaft bitte alles friedlich zu lösen und auf demokratischem Wege zu lösen und nicht mit Schlagstöcken und Brandsätzen und so weiter.
Ja, Kan Arikan, der Leiter der Türkisch-Redaktion der Deutschen Welle, für uns ins Berlin, ins Studio gegangen. Recht herzlichen Dank. Offensive Innenverteidigung, die Türkei und ihr Kapitän, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal kommt hier ein Zitat von Deniz Yücel aus seinem Buch Agent Terrorist.
Als persönliche Bücher erlaubt werden, schickt mir meine Schwester Tolstois Krieg und Frieden. Den türkischsprachigen Gruß, den Ilkay auf eine leere Seite geschrieben hat, bekomme ich. Doch die Seite mit dem deutschsprachigen Gruß meiner Nichten Aylin und Defne Güneş wurde herausgerissen. Ich reagiere mit dem wütendsten Antrag meiner Haftzeit. Erstens, wenn dieser Staat mich wegen Artikeln verhaftet, die ich auf Deutsch geschrieben habe, kann er mir einen deutschsprachigen Gruß nicht vorenthalten. Zweitens, es ist unanständig, einen Gruß von Kindern an ihren Onkel vorzuenthalten. Drittens, unter keinen Umständen haben sie das Recht, mein Eigentum zu beschädigen. Am selben Tag kommen zwei Beamte der zuständigen Abteilung an meine Tür. Wenn man stets ruhig ist, nehmen sie einen nicht ernst. Wenn man nur auf Krawall gebürstet ist, versperren sie sich. Um etwas zu erreichen, muss man eine Balance finden. Das ist jetzt der Moment für Deeskalation. Ich erkläre sachlich meine Einwände und bitte um Verständnis für meine emotionale Reaktion. Die Beamten versprechen, der Angelegenheit nachzugehen. Später werden sie sich für den Vorfall entschuldigen. Ich gratuliere Ihnen. Eine solche Widerspruchskultur gibt es in der Türkei leider nicht, sagt mein Mitgefangener, der ehemalige Richter Salih Bey, der das Gespräch mitgehört hat. Ich hingegen wundere mich, wie gehorsam sich diese einstigen Autoritäten, all diese früheren Richter, Staatsanwälte und Polizeioffiziere, gegenüber den Aufsehern verhalten.
Ausschnitt aus dem Buch Agent Terrorist von Deniz Yücel. Die Europäische Union hat den türkischen Einmarsch in Syrien verurteilt und Erdogan zum sofortigen Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Deutschland und Frankreich haben die Lieferung von Rüstungsgütern gestoppt, die im Krieg gegen die Kurden in Syrien benutzt werden können. Die Reaktion des türkischen Präsidenten war barsch.
Da kommt der deutsche Außenminister, ein Mann, der seine Grenzen nicht kennt, und sagt, wir werden der Türkei keine Waffen verkaufen.
So wird Erdogan von türkischen Medien zitiert. Heiko Maas sei ein Dilettant, verlieren würde am Ende Deutschland, spottet er. Und er ließ den Deutschen wissen,
wenn du etwas von Politik verstehen würdest, würdest du so nicht sprechen.
Erdogan ist also sauer. Und das, obwohl sich der türkische Präsident seit seiner Militäroffensive in Syrien betont gleichgültig gezeigt hatte, was mögliche Sanktionen aus Europa angeht. Denn er hat ein Druckmittel.
Hey, Europäische Union, reiß dich zusammen. Ich wiederhole es. Wenn Sie versuchen, unsere Operation als Invasion zu bezeichnen, werden wir das tun, was für uns einfach ist. Wir werden die Tore öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu Ihnen schicken.
Bislang war die einhellige Meinung, Europa ließe sich von der Türkei erpressen und sich von Erdogan zu viel gefallen. Das gibt auch Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller im ZDF zu bedenken.
Wir haben da Aktien und angesichts der Tatsache, wie groß unsere Aktien sind, würde ich sagen, ist unsere Ohnmacht doch sehr deutlich sichtbar. Und das ist nicht nur militärische Ohnmacht, sondern auch diplomatische Ohnmacht.
Der Vorwurf also, Europa und damit auch Deutschland handele zu wenig. Den Einmarsch der Türkei in Syrien nur zu verurteilen, das reiche nicht, sagt auch die Opposition. Zu Taten aber, wie einem gemeinsamen Waffenembargo, kommt es nicht. Stattdessen fordert die EU die Mitgliedstaaten auf, in Zukunft keine Waffen mehr an die Türkei zu liefern. Reicht das aus? Der deutsche Außenminister weist es scharf von sich, zu wenig zu handeln oder sich gar erpressen zu lassen. Er sagt dem ARD-Hauptstadtstudio,
wenn wir erpressbar wären, würden wir gar nichts tun. Wir haben ihn aufgefordert, diesen Einmarsch sofort zu beenden. Wir werden keine Rüstungsexporte mehr exportieren. Wir werden zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union uns weitere Maßnahmen offen halten.
Das aber hat in Ankara bisher keinen großen Eindruck hinterlassen. Im Gegenteil.
Die Offensive wird erst enden, wenn wir eine Sicherheitszone von 30 bis 35 Kilometern Breite vollständig unter Kontrolle haben. Bis dahin kann uns keine Macht der Erde aufhalten,
sagt der türkische Präsident. Doch ganz so egal, was die Europäer da machen, scheint es Erdogan wohl doch nicht zu sein. Vielleicht auch aus der Angst heraus, dass die Türkei am Ende doch wirtschaftliche Konsequenzen zu spüren bekommt. Denn wenn die Türkei eines fürchten muss, dann das. Investitionen großer deutscher Konzerne wie MAN oder VW sind der Boden, auf dem Erdogan steht. Und ausgerechnet jetzt entscheidet sich VW, die Pläne für eine neue Fabrik in der Türkei vorerst auf Eis zu legen. Die Bedenken wegen der türkischen Militäroffensive seien zu groß, so der Konzern. Diese Entscheidung begrüßen Wirtschaftsexperten und Arbeitgeberverbände in Deutschland. Setzt das den türkischen Präsidenten mittlerweile doch mehr unter Druck, als ihm eigentlich lieb wäre? Ein getroffener Hund bellt, sagt man im Volksmund. Und Erdogan bellt gerade laut, wenn er den deutschen Außenminister so persönlich angreift.
Selina Rust über den türkischen Präsidenten und seine Reaktion auf den Lieferstopp bei Rüstungsgütern. Gülistan Görbey, Privatdozentin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der Freien Universität Berlin. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ist das so, dass der türkische Präsident tatsächlich beeindruckbar ist durch die Aussicht auf Sanktionen und fehlende Investitionen und den Stopp von Rüstungslieferungen? Bellt da der getroffene Hund, wie das Sprichwort es sagt, oder ist das das Bellen des Populisten?
Beides, würde ich sagen. Nun ist es nicht das erste Mal, dass Präsident Erdogan Politiker beschimpft, diffamiert, sowohl intern als auch im Ausland. Und in Bezug auf Deutschland ist es auch nicht das erste Mal. Das sind wir, glaube ich, schon längst gewohnt, auch hier in Deutschland. Einerseits. Zum Zweiten muss man erwähnen, dass natürlich er Stärke nach innen zeigen muss. Nun hat er sozusagen mit dieser Offensive bombardiert, die unterstützt wird innerhalb der Bevölkerung, von einem großen Teil der Bevölkerung, unterstützt wird von türkischen regierungsnahen Medien, eine Kriegsmaschinerie, Informationen werden gesendet, sozusagen, um die Bevölkerung nochmal unter die Fettliche zu halten. Also Stärke nach innen zeigen, nach dem Motto, ich bin an der Spitze der türkischen Nation und des türkischen Staates und wir werden uns nicht beugen, schon gar nicht Deutschland, Europäische Union oder sonst noch jemanden.
Dann wäre der Angriff Erdogans auf den deutschen Außenminister auch nur ein weiterer außenpolitischer Kampfplatz, der bei innenpolitischen Auseinandersetzungen hilft.
Definitiv, das ist natürlich ein Instrumentarium. Einerseits, andererseits muss man natürlich auch hinzufügen, dass natürlich, wenn anstatt Appelle, anstatt Wiederholung von Empörungen tatsächlich weitere konkrete Maßnahmen folgen würden, im Sinne beispielsweise wirtschaftliche Sanktionen, das würde die Türkei natürlich in besonderer Weise treffen. Und das befürchtet natürlich Präsident Erdogan auch. Auch das hat er im Hintergrund, auch das hat er im Blick, auch wenn er ja sozusagen beispielsweise Außenminister Maas beschimpft.
Nun haben wir schon gehört, dass das ganz gut funktioniert, was er da macht innerhalb der Türkei. Also er hat die Opposition gespalten, er hat sozusagen die Kurden abgespalten, die kurdische HDP abgespalten. Aber andererseits ist es so, da leben schätzungsweise 18 Millionen Kurden, also weit über 20% der Bevölkerung in der Türkei, da wo die türkische Armee derzeit operiert, ist auf beiden Seiten der Grenze Kurdistan. Hier in Deutschland demonstrieren derzeit Kurden, deren Familien zum Teil in Nordsyrien leben. Sie haben selbst kurdische Wurzeln. Ist ein Krieg gegen die YPG in Nordsyrien nicht letztlich auch ein Krieg gegen die Kurden, also auch gegen einen Teil der in der Türkei lebenden Menschen?
Es ist ganz klar, dass von allen Kurden, und zwar im Innern der Türkei, aber auch grenzenüberschreitend, als auch in der Diaspora, als ein Krieg gegen die Kurden angesehen wird und so auch aufgegriffen wird und so auch emotional empfunden wird. Das ist ganz klar auf unabhängig davon auch, wenn sozusagen dieser Krieg als nur ein Krieg gegen die YPG deklariert wird, aber im Klaren weiß man ganz genau auf kurdischer Seite und zwar unterschiedlicher politischer Couleur einheitlich, dass dieser Krieg in erster Linie darum geht, nicht nur sozusagen die PKK und die YPG zu zerstören, die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien zu zerstören, sondern darum, jegliche Erstarkung der Kurden sowohl im Innern als auch grenzenüberschreitend einzudämmen. Das ist ein wesentliches Ziel und ein traditionelles Ziel der türkischen Kurdenpolitik, auch unter Staatspräsident Erdogan.
Aber kann man auf Dauer gegen einen Teil der eigenen Bevölkerung Krieg führen? Erdogan selber hatte ja den Friedensprozess eingeleitet, weil er damals eingesehen hatte, offenbar, dachten wir zumindest mal, dass es eben nicht geht.
Das ist richtig und das ist auch richtig, dass Staatspräsident Erdogan und seine AKP-Regierung auch in der Geschichte der modernen Republik auch diejenige politische Kraft gewesen ist, die Friedensverhandlungen mit der PKK geführt hat, 2,5 Jahre rund, die dann scheiterten letztendlich und der Krieg dann erneut ausbrach seit Juli 2015. Seitdem ist die Repression politisch, militärisch, juristisch voll im Gange, insbesondere betroffen natürlich auch die Kurden. Dauerkriegszustand ist nicht zu verkraften für keine der Gesellschaften, aber was natürlich machbar ist, was wir natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, dass man immer wieder mit dem Vorwand der Terrorbekämpfung, der Terrorismusbekämpfung versucht, jegliche Erstarkung der Kurden zu minimieren, einzudämmen und dass man mit begrenzten Kriegen sozusagen verteilt auf Zeit die Situation doch durchaus managen kann.
Kriege auch, die im türkischen Teil Kurdistan militärisches Vorgehen, das dort stattgefunden hat. Nochmal zurück zur EU. Ich habe vorhin gerade gesagt, wir schauen die ganze Zeit immer zu. Wir sind da so die Zaungäste. Jetzt sind ein paar Sachen passiert. Volkswagen hat entschieden, seine Fabrik nicht in Izmir in der Türkei zu bauen erstmal, sondern vielleicht lieber in Bulgarien. So sieht es zurzeit aus. Wenn die deutsche Wirtschaft das begrüßt, weil man nicht in einem Land investiert, so war das Zitat, dass die Menschenrechte missachtet, wenn das auch in Frankreich und anderswo geschieht, kann da doch noch ein Signal entstehen daraus, dass Erdogan erreicht?
Definitiv. Definitiv viel, viel mehr und viel wirksamer als die Empörungen aus Brüssel, Berlin oder sonst woanders. Oder die Appelle, die sozusagen ins Leere laufen. Wirtschaftliche Sanktionen dieser Art, insbesondere durch solche Unternehmen, sind sehr wirksam. Und wir wissen natürlich, die Europäische Union und allen voran Deutschland mit seinen Unternehmen die wichtigsten Handelspartner in der Türkei sind und für die Türkei von besonderer Rolle sind, von Bedeutung sind. Sollte das tatsächlich zunehmen, diese Dimension der Sanktionen, vor allen Dingen auf Seiten der Unternehmen, ist es auf mittelfristig und langfristig zu erwarten, dass sozusagen diese Situation die türkische Wirtschaft nicht mehr ertragen könnte.
Das heißt, eigentlich sind es jetzt die Wirtschaftsunternehmen oder die Führer dieser Wirtschaftsunternehmen, die quasi die Politik machen können.
Im Moment scheint es so zu sein, wenn VW-Konzern sozusagen diese Entscheidung trifft und sollten weitere Konzerne dieser Linie folgen, dann ist es eben so, dass tatsächlich eben Wirtschaftsunternehmen hier eine entscheidende Rolle spielen würden.
Und die Politiker können dann gleich die Klappe halten, heißt das? Oder gibt es noch eine Chance für die europäische Politik etwas zu tun?
Natürlich, aber für die europäische Politik, wie soll ich sagen, die europäische Politik hat eine ganz große Schwäche, dass sie nicht mit einer Stimme reden kann. Das ist ja sozusagen ein großes Defizit. Deswegen sind sie auch nicht fähig zu handeln einheitlich. Wir haben das ja gesehen, auch als die Chefs, Staatschefs sich getroffen hatten Anfang dieser Woche, dass dabei auch nichts Großartiges herausgekommen ist, außer dass einzelne Staaten sozusagen zukünftige Rüstungslieferanten, Lieferungen nicht mehr liefern werden.
Gülistan Göbel, Privatdozentin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin. Recht herzlichen Dank. Offensive Innenverteidigung, die Türkei und ihr Kapitän. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann hören Sie uns nach. Entweder in der ARD Audiothek, dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Original. Oder dann gleich hier bei hr2kultur.de. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schön.